Männersan Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Herzlich willkommen zum Männersan Rot Podcast. Ja, jetzt sind wir wieder zurück aus der ganz kleinen Pause. Ich glaube, der Männersan Rot Podcast, den gibt es einfach nur als Tabellenführer. Und ihr merkt, ich habe mich auch wieder reinrotiert. Nachdem Uli Hoeneß, die Faust Gottes, wieder zurück ist, dachte ich, das ist jetzt auch die Zeit für mein Comeback. Und ja, natürlich habe ich auch Justin wieder an meiner Seite. Grüß dich.
Servus, Chris.
Wir nehmen direkt mehr oder weniger nach dem Anpfiff aus dem glorreichen 2-0 Heimsieg gegen die Hertha auf. Ja, Justin, was bleibt denn jetzt nach dem Spiel übrig?
Die Tabellenführung. Also ich glaube, das ist das, was wirklich am Ende unterm Strich bleibt. Ja, wenn man in die Analyse dann einsteigt, was wir später noch tun, dann gibt es wahrscheinlich weniger viel Positives zu berichten. Glaube, dass das ein Stück weit auch vorhersehbar war, dass man ein Stück weit auch davon ausgehen konnte, dass die Bayern nicht in der Lage sein werden, dieses Spiel von vorne bis hinten so zu dominieren, dass sie am Ende irgendwie 6-7-0 gewinnen. Dafür hätte es wahrscheinlich auch ein frühes Tor gebraucht, damit da vielleicht mal auch ein Knoten platzt. Aber ja, also was unterm Strich bleibt, ist einfach die Tabellenführung. Es war ein Pflichtsieg, den der FC Bayern einfahren musste, nachdem Dortmund gepatzt hatte. War klar, dass Bayern dieses Spiel gewinnen muss und dass sie dafür auch alles geben müssen und dass sie, egal wie die Form ist und egal wie dieses Spiel läuft, dass sie irgendwann dieses Tor schießen müssen. Das haben sie unterm Strich dann eben geschafft und deshalb, können sie sich zumindest für eine Woche mindestens über die Tabellenführung freuen.
Ja, ich glaube, viel mehr bleibt wirklich nicht hängen. Man merkt natürlich die insgesamte Verunsicherung an. Klar, jetzt nach der Partie gegen Mainz, wo wir ja hier jetzt ja keinen Podcast aufgenommen hatten, war schon irgendwie klar, dass es jetzt schwierig wird. Ich glaube, Thomas Tuchel hatte nochmal versucht, so unter der Woche auch mit einer relativ langen Pause nochmal. Ich glaube, die Spieler hatten trotz der Niederlage oder wegen der Niederlage, glaube ich, nochmal 3 Tage Pause bekommen. Also sind erst, glaube ich, Dienstag wieder ins Training eingestiegen oder sogar Mittwoch erst. Natürlich auch bedingt dadurch, dass man jetzt erst das Spiel am Sonntag hatte. Tuchel wollte das, glaube ich, den Spielern überlassen, das Ganze aus den Köpfen rauszubekommen und insgesamt nochmal einen Neustart wagen. Ich fand es auch spannend, taktisch, und lass uns da mal in die Analyse einsteigen, dass er wieder etwas zurückgedreht hat. Gegen Mainz hat das ja mit einer Dreierkette dann einen Versuch gehabt, bedingt natürlich auch durch die Sperre von Pavard. Dann kam dann auch etwas Pech dazu, die Muskelverletzung von Davis. Jetzt gegen die Hertha, und das war so das Erste, was ich mitgenommen habe, nachdem ich die Aufstellung gelesen habe, Tuchel dreht da wieder zurück und versucht jetzt über das alte, bekannte 4-2-3-1-System der Mannschaft die Sicherheit zu geben.
Ja, ich hatte mich sowieso darüber gewundert, dass man gegen Mainz dann mit der Dreierkette spielt, vielleicht auch diesen Vorsichtsgedanken im Hinterkopf noch hatte, wo es vielleicht auch ein bisschen darum ging, dass Mainz schon auch sehr umschaltstark ist, dass Mainz durchaus auch nach diesen Ballgewinnen sehr gefährlich werden kann, dass man da vielleicht mit 3 Innenverteidigern ein bisschen mehr Sicherheit auch auf den Platz bringen wollte. Vielleicht war das der Gedanke dahinter. Aber ich fand, dass sich da auch so ein bisschen im mentalen Bereich auch gezeigt hat, dass der FC Bayern vielleicht den Tick zu vorsichtig, den Tick zu risikolos, den Tick zu behäbig dann auch gespielt hat. Glaube, das war sicherlich ein Punkt, der dann auch zu diesem Spielverlauf ein Stück weit geführt hat. Sicherlich nicht nur, aber auch. An sich bin ich ja eigentlich auch ein Freund von der Dreierkette. Die hat ihre Vorteile, aber in dieser Situation fand ich es schon auch seltsam umzustellen. Glaube, jetzt gegen Hertha BSC, Tabellenletzter, nicht das offensiv gefährlichste Team, defensiv sehr anfällig. Da war es, glaube ich, schon auch absehbar, dass Tuchel wieder zurückswitcht auf eine Viererkette, mehr Offensivpersonal auch auf dem Papier aufstellt und dementsprechend dann eben auch den Druck direkt erhöhen möchte auf Hertha BSC, sofort auch sehen wollte eigentlich, dass das Team offensiv da ist, dass es präsent ist, dass es sich Chancen herausspielt, dass es schafft, wirklich auch diese Schlagzahl hochzuhalten. Vor ein paar Wochen hat Tuchel ja auch analysiert, dass es ein Problem des FC Bayern sei, dass man immer so Phasen hat, 5 bis 10 Minuten, die dann gut sind, aber eben dann auch wieder 5 bis 10 Minuten folgen, in denen der FC Bayern eben nicht so gut ist und in denen der Druck nicht so weit oben ist, wo so ein bisschen Lätschern auch gespielt wird, wird fast ironisch sagen, in den letzten Wochen haben sich die Phasen, wo es nicht so druckvoll ist, immer mehr gesteigert. Jetzt hat man meistens so 10 gute Minuten pro Spiel und der Rest ist dann eher Lätschern. Gegen Hertha war es ja prinzipiell relativ ähnlich, das muss man ja ganz klar so sagen. Ich meine, klar, es ist schwer, gegen so einen tiefen Block zu spielen, aber...
Dardai natürlich jetzt auch viel umgestellt, 4-4-2, sehr kompakt, versucht gerade auch den Übergang ins zweite Drittel den Bayern kompliziert zu machen. Natürlich sind die Berliner dann mit dem Spielverlauf auch immer tiefer dann reingerückt nach hinten, standen dann um den Strafraum rum und dann war natürlich auch klar, jetzt aus Bayern Sicht oder schwer, das Ganze dann wirklich dann auch zu bespielen. Das ist in der ersten Halbzeit aufgefallen. Ich fand, wie du hast es sehr gut beschrieben und das oder die Worte von Tuchel jetzt in den Mund genommen und das hat es auch irgendwie wiedergespiegelt, was ich auf den Rasen gesehen habe. Die ersten 5 Minuten waren gut. Es gab ja auch gleich den Abschluss von Cancelo direkt, das war noch nicht mal die erste Minute, war gespielt.
Das war eigentlich der beste Spielzug im gesamten Spiel, muss man fast schon sagen. Also da haben sie wirklich dann auch mal von rechts nach links sich durchkombiniert, Cancelo da freigespielt auf der linken Seite. Klar war jetzt keine 100%ige Chance, aber das war schon mal so ein Signal.
Das war ein guter Auftakt.
Das,
ne?
Man das dachte könnte jetzt in die richtige Richtung gehen.
Genau, also so als Fan natürlich jetzt dachte, oh, das geht jetzt aber gut los und natürlich ich, derjenige, der den Spielbericht geschrieben hat, dachte schon, oh Gott, da komme ich wieder ins Spitzen, weil ich hier wieder so viel mittippern muss. Und dann ist aber genau das Gegenteil eigentlich passiert, dass so dieses komplette Tempo wirklich dann auch raus war und das ist das, was ich jetzt ich glaube, was man sich auch sehr, sehr genau angucken muss, ist in dieser ersten Halbzeit, warum man es dann eigentlich bis wieder zur Chance von Gnabry, und die war ja schon so um die 40. Minute rum, warum es dann aus Sicht der Münchner nicht geschafft hat, wirklich dieses Tempo hochzuhalten, wie du es jetzt eben ja schon angesprochen hast, warum es da viel zu häufig diesen Sicherheitspass gab und warum zur Hölle es so viele Flanken gab, wenn der größte Spieler, der gefühlt auf dem Platz stand, also in der Offensivreihe, Sergio Mané mit 1,74 ist.
Ja, und genau das war ja das Problem. Bayern hat ja keinen Zugriff bekommen auf das Zentrum. Ich meine, einerseits muss man da natürlich auch die Qualität der Hertha in diesem Spiel ein Stück weit auch hervorheben, die das gut gemacht haben, die natürlich auch wussten, Bayern ist verunsichert, Bayern hat jetzt nicht diese spielerische Qualität und das dann so diszipliniert auch mit der Ausgangssituation, die Hertha aktuell hat, tabellarisch, das so diszipliniert dann auch durchzuziehen, taktisch wirklich auch die Abstände immer gering zu halten, das war schon gut. Andererseits, bei so einem Qualitätsunterschied, da kommt man nicht drum rum zu sagen, dass der FC Bayern es einfach auch brutal schlecht gemacht hat und es nicht geschafft hat, diese Viererketten dann eben auch auseinanderzuziehen, horizontal, vertikal, viele Läufe zu machen, Tiefenläufe zu machen. Das, was sie in der zweiten Halbzeit dann bei beiden Toren dann auch gemacht haben beispielsweise, wirklich immer wieder auch in die Tiefe zu starten, zu attackieren, härter ins Schwitzen zu bringen, in Bewegung zu bringen, sodass diese Lücken eben auch entstehen. Und das ist nicht passiert. Bayern hat, man sagt ja mal so schön handballartig, um den 16er herumgespielt, bis weit in die Hälfte der Herthaner durften sie machen, was sie wollten, als die erste Viererkette dann sozusagen kam.
75% Ballbesitz, um das mal statistisch zu untermauern, und 757 gespielte Pässe im Vergleich dazu die Herthaner mit 167.
Ja, also das zeigt es schon. Hertha hat natürlich auch da gewähren lassen bis zu einem gewissen Raum, aber dann ging es eben nur noch nach außen und außen hat Bayern nicht mehr die Lösungen gehabt, weil sie ihre Mitte nicht einbinden konnten, weil sie, wie du schon gesagt hast, mit den Flanken natürlich auch niemanden gefunden haben, der besonders kopfballstark wäre, und so war es dann eher ein Zufallsspiel. Also die Hoffnung darauf, dass irgendeine dieser Flanken dann doch mal irgendwie ins Tor flippert oder dass aus einer der Standardsituationen, die daraus entstanden sind, Bayern hat ja zahlreiche Eckbälle auch,
dass 18 daraus an der Zahl, ich glaube, das ist so gefühlt zumindest ein Saisonrekord.
Ja, dass daraus dann vielleicht mal was entsteht, das war so ein bisschen die Hoffnung, aber es war eben wirklich genau das, also viel hoffen, viel auf Zufall gehen, aber wenig, wo man sagt, das war jetzt wirklich mal ein durchdachter Spielzug. Also nach diesem ersten Spielzug, den wir vorhin schon beschrieben hatten, wo man wirklich dann auch mal mit Tempo kurzatmig und auch mit kurzen Wegen kombiniert hat, schönes Kurzpassspiel nach vorne, diagonal durch die Hertha einmal durchkombiniert und dann den letzten Pass eben auf Cancelo gefunden, der links zum Abschluss kam. So ein Spielzug hat man das ganze Spiel über nicht mehr gesehen. Das waren dann eine Halbfeldflanke nach der anderen, eine Flanke auch nach der anderen von außen. Viel Zufall, viel reingeprügelt in den Strafraum, viel blind auch. Das ist dann
und der hat nicht mal gespielt.
Mein Hinterkopf, der hat gerade schon gerattert und meinte, na, jetzt warten wir mal, ob Chris mich unterbricht, aber du enttäuschst nie. Ja, also das war einfach von vorne bis hinten dann auch zu wenig und du hast nicht die Lösungen gehabt. Ich glaube, bezeichnend auch dieser Pavard-Schuss aus, weiß ich nicht, 35 Metern Entfernung. Also wenn er auf der Nordtribüne gestanden hätte, hätte er wahrscheinlich auch abgezogen.
Aber er hat den Schuss.
Ja, er hat ja die Schusstechnik. Also das, ich glaube, der Kommentator bei Datsun meinte das auch. Ja, es war eine enttäuschende Leistung, gerade in der ersten Halbzeit. Du hast kaum Tiefenläufe, kaum Bewegung gehabt. Die Spieler, die außer Form sind, müssen wir jetzt nicht alle von oben bis unten wieder runterzählen. Das ist einfach nix. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja, die größte Schwierigkeit ist, glaube ich, und wenn man es jetzt mal einfach mal zusammenfassen will, ist in dieser Offensivreihe. Und da ist eigentlich fast egal, wer spielt. Vielleicht Kingsley Coman kann man etwas ausklammern in den letzten Wochen. Aber dafür eigentlich den kompletten Rest dann umso stärker einklammern. Und da ist es natürlich Woche für Woche, gibt es teilweise dann mal so kleine Lichtblicke. Jetzt einfach auch mal retrospektiv betrachtet und man muss ja einfach nochmal drauf schauen. Es war jetzt nach sechs Partien jetzt mal wieder, dass der FC Bayern 2 Tore gemacht hat. 2. Nicht irgendwie 3 oder 4, sondern wir reden von 2 Toren. Und das lässt sich natürlich auch darin ablesen, dass die Offensivspieler einfach insgesamt zu viele Chancen brauchen. Das gehört sicherlich auch zu dieser Wahrheit dazu. Dass aber natürlich auch das Selbstverständnis ehrlicherweise eigentlich bei allen Spielern weg ist. Das, was du jetzt natürlich taktisch angesprochen hast, worum es dann geht, die Tiefenläufe natürlich, aber auch dieses, was wir natürlich in der Nagelsmann noch viel gesehen haben, dieses Steilklatsch, teilweise Spieler, die sich zurückfallen lassen in die Tiefe oder dann eben die tiefen Läufe, also beide Rollen einfach übernehmen, also sich sowohl fallen lassen, als dann auch eben in die Spitze starten, das wollte ich sagen und zum Ausdruck bringen, das ist eigentlich weg. So, und das lässt sich natürlich auch in dieser ersten Halbzeit sehr gut ablesen, wenn man einfach mal drauf schaut, wie Mané, wie Gnabry, aber eben auch Musiala wirklich unzureichend in das Spiel eingebunden waren, sondern wenn es wirklich gefährlich wurde, dann nur über die wirklich Außenbahn von Coman, der sich dann mit zunehmendem Spielverlauf auch immer besser durchgesetzt hat in den 1-gegen-1-Duellen nach 20, 25 schleppende Minuten. Das war ja dann auch wieder der Moment, wo es dann eher etwas gefährlicher wurde. Nicht gefährlich, aber gefährlicher. Und natürlich auf der anderen Seite Cancelo. Aber eben die anderen drei Spieler zwischenzeitlich, ich hatte es bei uns in Slack geschrieben, ich war mir nicht mehr sicher, ob Mané und Gnabry wirklich auf dem Platz waren. Und das ist natürlich dann auch schwierig, glaube ich, für Thomas Tuchel dann auch, wenn man einfach mal neutral draufschaut, wen soll er denn da Woche für Woche bringen? Und er probiert viel, wechselt er auch durch. Es drängt sich aber jetzt auch niemand wirklich auf. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, und das wäre jetzt vielleicht so einerseits die Hoffnung gewesen, aber andererseits ist natürlich der Tuchel dann auch, hat zu viel Feingefühl dafür, dass er jetzt noch nicht diesen radikalen Schlag gemacht hat. Also ich nenne jetzt einfach mal Tell und Gravenberg. Das wären ja zwei Spieler gewesen, die er hätte durchaus bringen können nach der Partie gegen Mainz. Aber er hat dann durchaus ja fast keine Änderung vorgenommen. Wie jetzt mal noch rückblickend betrachtet, fandst du das jetzt sehr überraschend?
Ja, er hat es ja selbst auch so ein bisschen begründet und es gab ja auch viel Aufregung darüber bei Twitter und in den sozialen Netzwerken insgesamt. Ich meine, wann gibt es da keine Aufregung, aber in dem Fall war es halt nochmal frappierend, dass, also Tuchel hat ja quasi, ich versuche das jetzt im Wortlaut wiederzugeben, beziehungsweise nicht im Wortlaut, sondern sinngemäß wiederzugeben. Er meinte, dass die Spieler bisher oder dass besonders Tell auch in den Minuten, wo er bisher war, nicht immer auch konstant gespielt hat. Er meinte, dass jetzt auch andere gefragt sind als unbedingt ein 17-Jähriger, dass da einfach ja, die erfahrenen Spieler auch den Schritt nach vorne machen würden oder müssen. Und da war jetzt die Kritik natürlich von vielen Fans auch schon auch berechtigterweise, kann ich nachvollziehen, dass die Spieler eben nicht den Schritt machen. Also Goretzka, Gnabry etc., das sind ja die Kandidaten, die am ehesten weichen würden, wenn Gravenberch oder ein Tell in die Mannschaft rückt. Die haben nicht das gezeigt, was sie eigentlich oder was von ihnen verlangt wird und was von ihnen erwartet wird. Und irgendwann musst du ja auch mal als Trainer sagen, okay, das funktioniert gerade nicht und dann brauchst du auch eine Alternative. Ich glaube, was Tuchel natürlich da auch so ein bisschen, ja, was heißt bezwecken will, aber was er damit so ein bisschen auch versucht, ist natürlich so ein Jugendspieler dann auch zu schützen, weil er weiß, dass die Mannschaft insgesamt nicht funktioniert. Und wenn Tell jetzt als der große Hoffnungsträger dort in die Offensive reingeworfen wird und das funktioniert nicht, dann ist das natürlich auch ein gewisses Risiko. Und dann lädt man natürlich viel auch auf dem Jugendspieler ab. Und ich glaube, das ist nicht immer ganz so einfach, dann auch als Trainer bei so einem Club wie dem FC Bayern einfach zu sagen, okay, jetzt werfe ich die Jungen rein und dann schauen wir mal. Und gerade in so einer Situation, wie es die jetzige eben ist, letztendlich hat Gnabry dieses Tor eben gemacht jetzt gegen Hertha. Er hat wieder kein gutes Spiel gemacht, aber er hat dieses Tor gemacht. Insofern, ja, ein Stück weit zumindest auch recht für Tuchel. Aber ja, es hat mich nicht überrascht, dass die beiden nicht spielen. Ich kann da Tuchels Perspektive schon irgendwo verstehen. Denk mir aber auch, gerade in der jetzigen Situation, viel schlechter können es die Jungen halt auch nicht machen. Und da eine Balance zu finden und denen einfach auch mehr Spielzeit zu geben, fände ich jetzt nicht komplett abwegig.
Ja, man muss natürlich sich schon die Frage stellen, wenn man jetzt die Leistungen jetzt im kompletten April einfach jetzt mal betrachtet. Es war natürlich jetzt auch eine Vielzahl an Spielen. Auf der anderen Seite hat Tuchel da wenig bis fast gar nicht rotiert, sondern er blieb ja eigentlich größtenteils bei dieser Mannschaft und hat ihr ja auch das Vertrauen geschenkt. Obwohl es jetzt auf dem Rasen die Spiele dieses Vertrauen jetzt nicht immer zurückgezahlt haben. Und da habe ich mich schon das ein oder andere Mal jetzt gefragt, auch gerade jetzt nach der Partie gegen Mainz, wo ist denn da das Leistungsprinzip? Gerade jetzt natürlich in Leon Goretzka, der natürlich jetzt auch in den sozialen Medien, du hast es jetzt schon angesprochen, auf Twitter, natürlich auch schon ordentlich den Föhn anbekommen hat. Weiß ich jetzt nicht, ob das also so zielführend ist, jetzt ihn jetzt herauszupicken, aber er steht natürlich irgendwie auch sinnbildlich dafür, ja, dass es vielleicht einfach auch mal eine personelle Änderung geben kann oder muss. Ja. Musiala, sicherlich Mané, sind natürlich jetzt Spieler und die Liste ist ja fast endlos lang, wo sich jetzt keiner aufdrängt. Und natürlich sind wir jetzt nicht beim Training dabei. Auf der anderen Seite fragt man sich dann schon, drängt sich denn hinter diesen 11 Spielern oder vielleicht auch 12, wenn man jetzt ein bisschen großzügiger aufrundet, drängt sich denn da niemand wirklich auf? Ist wieder dieser Sprung, ne, dieses Phänomen, was wir unter Hansi Flick ja auch häufiger hatten und auch häufig besprochen haben, ist hinter diesen 12 Spielern ist da niemand mehr? Sind die anderen noch weiter weg? Und diese Frage, das ist gerade das, was mich jetzt nach dem Spiel auch nochmal so beschäftigt, weil ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass es jetzt mit Gravenberch beispielsweise jetzt nach seiner Einwechslung besser lief, dass er diese Pässe, diese vertikalen Pässe viel häufiger gespielt hat, dass er auch das Risiko versucht hat. Man hat schon gemerkt, dass seine Einwechslung einen gewissen Impuls gegeben hat, dass das Spiel vertikaler geworden ist, dass da der ein oder andere Pass dabei war. War ja auch nochmal schön zu sehen in der 90. Minute, ganz ähnlich wie beim 2:0, als er den langen Ball dann auf Müller auf die ballferne Seite spielt, der dann den Pass in die Mitte spielen kann und den Sané an Christiansen zwar scheitert, aber das sind eigentlich Pässe, die ich jetzt von einem Mittelfeldspieler abseits von Kimmich natürlich auch erwartet und das ist das, was Leon Goretzka in seiner jetzigen Verfassung und ich unterstreiche jetzige eben doppelt, nicht liefern kann. Und da frage ich mich dann schon, warum es da eben keinen personellen Wechsel gibt. Das ist so eine Frage, die muss ich dann eben auch Thomas Tuchel dann auch gefallen lassen, dass er jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr stark an seiner Mannschaft gehangen hat und dass er diese 11, 12 Spieler, nehme ich jetzt einfach mal Sané mit rein, natürlich auch sehr gestärkt hat, ihnen auch immer wieder das Vertrauen geschenkt hat. Ich sehe aber nicht, wie teilweise viele Spieler oder fast alle Spieler dieser 12 das auf dem Platz eben wieder mit Leistung zurückzahlen.
Bin ich bei dir. Vielleicht wollte Tuchel aber auch versuchen, Rhythmus reinzubringen. Also genau das, was ja viele Trainer auch machen, wenn sie ein Team übernehmen. Relativ schnell sich auch auf 12, 13 Spieler festzulegen, und versuchen denen das möglichst größte Selbstvertrauen auch zu geben. Und ich glaube, aus der aktuellen Perspektive muss man sagen, das hat bisher nicht so funktioniert. Und irgendwann muss eben auch der Punkt kommen, wo Tuchel dann vielleicht doch ein bisschen mehr ins, in Anführungsstrichen, Risiko geht. Aber wie ich schon gesagt habe, ich sehe jetzt nicht, was ein Gravenberch beispielsweise schlechter gemacht hätte als ein Leon Goretzka. Auf der anderen Seite gab es jetzt natürlich auch wieder viel öffentlichen Rummel um Gravenberch, der sich ja selbst auch immer wieder da in diese Position bringt und immer wieder auch liebäugelt mit einem Transfer. Kann mir vorstellen, dass sowas intern dann einem Trainer auch auf die Nerven geht. Gerade jetzt in so einer Situation, wo es wirklich darauf ankommt, dass das Team jeden Spieler braucht und dass das Team zusammenhalten muss, um eben dieses Mindestziel, die deutsche Meisterschaft, dann am Ende auch zu erreichen. Und gerade jetzt, wo es nicht so läuft, dann jemanden zu haben, der, sage ich mal, vor allem das Ego spielen lässt. Und das ist ja oft so, wenn über Berater oder über das Umfeld von Spielern oder eben durch Spieler selbst so gewisse Dinge auch gestreut werden, dann ist das schon auch ein Problem. Und vielleicht, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht hat das auch eine Rolle dabei gespielt, dass Tuchel dann gesagt hat, okay, A, deine Leistungen sind jetzt nicht so überragend, dass du hier sofort Anspruch auf die erste Elf stellen könntest. Und B, geht mir das einfach unfassbar auf die Nerven. Ist vielleicht eine Möglichkeit, aber ja, ob das jetzt so war, wissen wir natürlich von außen nicht.
Vielleicht noch einen Aspekt, den ich reinwerfen will, der mir natürlich auch bei der Partie gegen Mainz schon aufgefallen ist, und wir haben es jetzt hier halt nicht im Podcast besprochen gehabt, die Partie gegen Mainz zum Glück. Pal Dardai hat jetzt nach der Partie auch gesagt, dass die Bayern so nach 60, 70 Minuten eigentlich platt waren. Und gegen Mainz ist mir das auch schon aufgefallen. Natürlich war das jetzt eine Vielzahl an Spielen, gerade auch nach der WM, für einen relativ kleinen Kreis an Spielern. Hinzu kam jetzt auch die ein oder andere Muskelverletzung jetzt in der vergangenen Woche. Davis jetzt im Training wohl über Meccano, den es erwischt hat. Und das ist so ein Punkt, der jetzt mir von außen aufgefallen oder von außen betrachtet auch schon aufgefallen ist, dass sich die Münchner schwer tun, jetzt vielleicht mal abseits dieser zwei Champions League-Spiele, wirklich diese Laufbereitschaft und auch diese nötigen Sprints, die zum Beispiel auch fürs Gegenpressing nötig sind, wirklich auch über komplette 90 oder sagen wir mal vielleicht in der Bundesliga gegen den einen oder anderen Gegner über 60, 70, 80 Minuten eben hochzuhalten. Und da bin ich jetzt wirklich auf die nächsten Wochen gespannt. Der Spielplan wird jetzt luftiger. Es ist jetzt nur noch Woche für Woche, wo sich die Mannschaft jetzt auch wirklich lange auf so ein Spiel vorbereiten kann. Da habe ich jetzt einfach die Hoffnung, dass sich das etwas bessert in den nächsten Wochen. Aber das ist auf jeden Fall ein Augenmerk. Da würde ich auch nochmal drauf schauen wollen, dass es wirklich so Teil dieser Formkurve eben auch ist, dass ich einen Eindruck habe, dass es bei dem einen oder anderen Spiel auch ein Fitnessproblem ist.
Das ist schon eher was, wo ich sagen muss, das hat mich überrascht. Also was heißt komplett überrascht nicht, dass das nicht, du hast es ja gerade auch gesagt, die Weltmeisterschaft im Winter, dann wir müssen ja auch eigentlich noch viel weiter zurückblicken. Wir haben jetzt so viele, ich meine, wie oft haben wir in dem Podcast auch schon Trainer in Schutz genommen, weil wir gesagt haben, hey, der hatte ja eigentlich noch gar keine richtige Vorbereitung, wo er wirklich mal mit allen Spielern arbeiten konnte. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit bezeichnend, dass wir da in den letzten Monaten und Jahren immer wieder dann auch die Situation hatten, wo wir sagen, dass so eine Vorbereitung eigentlich keine richtige Vorbereitung war, weil eben ein großes Turnier da irgendwo war oder weil irgendwie durch Corona, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, in dieser Freak-Saison sich dann auch einiges verschoben hatte. Also das ist ja auch dann bezeichnend irgendwo. Seit dieser langen Corona-Pause damals gab es eigentlich nie so einen richtigen Moment zum Durchschnaufen. Gerade für die Spieler, die eben auch mit ihren Nationalmannschaften viel unterwegs sind. Ich meine, klar, wir können jetzt auch sagen, Deutschland ist früh ausgeschieden bei der Weltmeisterschaft, hat jetzt nicht so viele Spiele absolviert. Im Endeffekt war da auch eine Pause mit dazwischen, wo sie sich regenerieren konnten. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser ganze enge, zugekleisterte Spielplan auch unabhängig von dieser Weltmeisterschaft im Winter und ob es jetzt nur daran liegt oder eben nicht, einfach so eng ist, dass man da immer wieder drüber reden muss, dass die Spieler dann irgendwann eben auch müde sind. Und wir haben es jetzt in den letzten Jahren oft genug bei Topclubs auch erlebt, dass die einen fast schon unerklärlichen Einbruch irgendwann hatten, dass die dann nicht mehr auf ihrer Topform waren. Und da ein Team wirklich dann auch in der entscheidenden Phase reinzubringen in diese Topform, das ist schon brutal schwer, glaube ich. Und beim FC Bayern, da müssen wir ja sowieso jetzt gar nicht viel um den heißen Brei reden, ist ja in den letzten Wochen so viel passiert, neben dem Platz, auf dem Platz, dass da eine Verunsicherung dazukommt, dass da Frust natürlich auch mit dazukommt, dass so ein bisschen auch dieses Unerklärliche teilweise, also die Spieler können sich ja selbst nicht erklären, wenn man sie in Interviews hört, mit dazukommt, das ist ja alles gar keine Frage, aber wenn wir dann uns diesen Spielplan als Ganzes mal angucken, glaube ich schon, dass der FC Bayern auch darunter gerade so ein bisschen leidet, als einer von vielen Faktoren.
Ja, natürlich, das will ich ja jetzt gar nicht in Abrede stellen. Ist mir jetzt nur sehr aufgefallen, dass der Tank schon nach dieser Mainz-Partie und natürlich jetzt auch heute gegen die Hertha tendenziell eher leerer war. Muss man jetzt mal anschauen, wie sich das jetzt dann die nächsten Wochen dann entwickelt mit dem luftigeren Spielplan, wie das dann jetzt auch vielleicht auch wieder so die Leichtigkeit etwas zurückkehrt, weil die Belastung dann nicht ganz so hoch ist.
Absolut.
Aber lass uns noch mal neben dem Platz schauen, du hast es jetzt gerade schon angesprochen.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr habt natürlich jetzt in der letzten Folge, du mit Georg zusammen, schon viel über die Nebenkriegsschauplätze gesprochen. Wie glücklich oder unglücklich fandest du es denn, dass dann ausgerechnet jetzt unter der Woche dann Uli Hoeneß sich auf dem Trainingsplatz hat gewollt oder ungewollt hat ablichten lassen? Wild gestikulierend neben Thomas Tuchel, hat das denn zur Sicherheit beigetragen?
Ich glaube, das hat keine große Rolle gespielt für das Hertha-Spiel, also was jetzt die Leistung angeht. Aber na klar, also dass das mit reinspielt in dieses Gesamtbild, das ist natürlich klar. Ich glaube, das betrifft dann eher wieder das Umfeld als wirklich das Team selbst. Aber es zeigt natürlich auch was, wenn ein Uli Hoeneß da auf dem Platz steht, dann ist das nicht normal, dann ist das nicht irgendwas, was jeden Tag passiert. Tuchel hat natürlich das versucht dann auf eine witzige Art und Weise zu rechtfertigen und hat dann gesagt, ja, ich war ein bisschen früher auf dem Trainingsplatz als sonst und Hoeneß besucht ihn angeblich relativ häufig auch im Büro und deshalb ist er auf den Trainingsplatz gekommen, um dann mit ihm kurz zu schnacken. Rein auf dem Papier gesehen jetzt mal. Also glaube, dass Uli Hoeneß der Mann ist, der die meisten Entscheidungen oder der bei den meisten wichtigen Entscheidungen immer noch das letzte Wort hat. Das steht außer Frage. Das haben wir oft genug erlebt, dass jeder, der da nicht naiv an die Sache rangeht seit seinem Rückzug, in Anführungsstrichen Rückzug, der weiß das, dass Uli Hoeneß immer noch der mächtige Mann beim FC Bayern ist. Und wenn er in so einer Phase auf den Trainingsplatz möchte und mit Tuchel reden möchte, dann ist das irgendwo auch normal. Es ist immer noch sein FC Bayern, er ist immer noch der starke Mann, was auch immer man davon halten mag, finde ich es schon auch gerechtfertigt, dass er dann sagt, okay, dann ich möchte mich mal mit dem unterhalten, der quasi das Sportliche zu verantworten hat. So, das ist der eine Punkt. Der andere ist natürlich dann die Außenperspektive und das, was es nach außen eben erzählt. Und gerade nach den Gerüchten um Oliver Kahn, gerade nach der Kritik, die jetzt immer wieder größer geworden ist an der sportlichen Leitung, an der Leitung insgesamt, am Vorstand, war das natürlich ein Bild, wo Uli Hoeneß auch ganz genau wusste, welche Auswirkungen das haben wird, was über dieses Bild erzählt wird, was dort rein interpretiert wird. Da ist Uli Hoeneß Profi, der weiß das, der weiß ganz genau, was er damit bezweckt. Und deshalb, ja, es ist jetzt kein Drama gewesen, aber es zeigt schon ganz klar, welche Machtposition Uli Hoeneß immer noch in diesem Club hat.
Das absolut. Was bei mir da irgendwie hängen geblieben ist, hat eigentlich nur noch mal unterstrichen, dass, glaube ich, der FC Bayern und du hast jetzt Uli Hoeneß als die treibende Kraft schon angesprochen, jetzt wirklich dann jeden Stein noch mal umdrehen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich sprechen diese Bilder dann für sich, dass er natürlich auch wild gestikulierend dasteht. So ist er, glaube ich, eben. Dann wird natürlich dann auch noch das passende Bild dann rausgesucht, auch wenn jetzt, sagen wir mal, vielleicht 14,5 Minuten relativ gestikulierend frei da, dass das Gespräch stattgefunden hat, dann wird eben die eine Handbewegung dann eben dann doch rausgegriffen aus den Bildern. Das ist dann eben auch das klassische Mediale, was dann einfach dann auch passiert. Es zeigt sich eben auch jetzt über die letzten Wochen hinweg, und da haben natürlich dann auch die sportlichen Misserfolge dazu dann auch beigetragen, dass zu viel rund um den FC Bayern gerade passiert, dass da zu viele Baustellen da sind, auf dem Platz, neben dem Platz, weiter weg neben dem Platz, dass zu viel Unruhe drin, zu viele Themen, die da einfach aufgemacht werden, und das ist dann sehr, sehr schwierig, dann auch für die einzelnen Akteure dann wirklich auch immer diesen Fokus dann auch zu behalten. Und mit allem Verlaub, dann werden dann Spiele gegen Mainz oder vielleicht auch gegen Hertha dann nicht so ernst genommen. Obwohl natürlich der Ernst der Lage in der Tabellensituation eigentlich relativ klar ist. Was hängen bleibt, ist definitiv, dass wir, glaube ich, einen größeren Umbruch sehen werden jetzt im Sommer. Wie auch immer der dann jetzt gestaltet wird. Ob das jetzt dann mit den Akteuren, die dann jetzt in der Verantwortung sind, natürlich namentlich Salihamidzic, aber eben auch Oliver Kahn, ob die beiden sich jetzt halten können oder nicht halten können. Glaubst du, das wird jetzt davon abhängen, ob der FC Bayern jetzt noch Meister wird oder nicht? Oder hast du eher schon den Eindruck, dass die Entscheidung jetzt schon gefallen?
Boah, nee, also Entscheidung gefallen glaube ich noch nicht. Das muss man mal sehen. Also die nächsten Wochen werden natürlich auch nochmal sehr, sehr entscheidend sein auf allen Ebenen. Also du hast einerseits die Ebene, über die wir gesprochen haben, die Führungsetage, die natürlich jetzt in der Kritik steht. Und dann hast du diese sportliche Ebene, wo du jetzt in den letzten 4 Spielen, ich sag mal, wenn man das Restprogramm beider Teams vergleicht, dann musst du davon eigentlich 3 gewinnen. Glaub nicht, dass Dortmund sich in den Heimspielen noch viel nehmen lässt. Hat noch ein Auswärtsspiel in Augsburg, wo ich mir gut vorstellen kann, dass sie stolpern. Bayern wiederum. Jetzt natürlich mit schweren Auswärtsspielen auch in Bremen und in Köln. Und dann eben auch das Heimspiel gegen Leipzig. Ich sag mal, Schalke wird ein ähnliches Spiel wie jetzt gegen Hertha. Das sollte machbar sein, auch wenn man nicht den besten Tag erwischt. Und dann wird man am 34. Spieltag wahrscheinlich wissen, ob es am Ende gereicht hat oder nicht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es bis zum Ende geht und dass wir da eine sehr, sehr enge Entscheidung auch sehen werden am Ende. Was ich interessant fand gerade ist, dass du gesagt hast, man nimmt das ja vielleicht auch gar nicht so ernst, wenn man dann gegen Hertha spielt. Und genau diesen Eindruck hatte ich tatsächlich auch, aber auf vielen Ebenen. Nicht nur, was die Mannschaft anging in der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten Halbzeit, sondern auch von der ganzen Atmosphäre her im Stadion. Also klar, du hast die Südkurve, die immer Vollgas gibt, aber drumherum war das ja schon eine sehr, sehr seltsame Stimmung. Ich meine, wenn wir uns da mal, weiß, den Vergleich werden jetzt viele ungern hören, aber wenn wir da jetzt mal schauen auf Borussia Dortmund, als die Chance hatten, Tabellenführer zu werden vor einer Woche, was da...
Ja, oder nimm auch das Spiel gegen City, ja, also... Es stand ja schon 0-3 und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das Stadion...
Du willst den Dortmund-Vergleich nicht.
Ja.
Es ist ein anderes Mindset, na klar. Das ist ja, wir brauchen gar nicht drüber reden. Dortmund hat die Chance, zum ersten Mal seit 2012 Meister zu werden. Das ist natürlich eine ganz andere Stimmung, aber darauf will ich ja hinaus. Das ist ja das. Dieses 10-mal hintereinander Meister geworden, da kribbelt es auch bei vielen Fans, glaube ich, nicht mehr so sehr. Auch wenn es natürlich immer Fans gibt, die dir sagen, doch, bei mir kribbelt es total und ich will jetzt diesen Meistertitel auch unbedingt haben. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Kribbeln. Mir kann keiner erzählen, dass es genau das Gleiche ist, wie damals zum Beispiel, als Dortmund 2-mal nacheinander Meister geworden ist und Bayern dann zum ersten Mal wieder den Titel geholt hat. Das kann mir keiner erzählen, dass es genau das gleiche Gefühl ist. Und genau das hat man in diesem Stadion auch gespürt gegen Hertha. Also die Atmosphäre, die war so ganz, ich will nicht sagen beklemmt, aber gehemmt ist vielleicht das richtige Wort. Man hat viel von der Hertha-Kurve gehört, man hat auch hin und wieder was von der Südkurve gehört, Aber drumherum war es super still. Dann gab es ein paar Pfiffe zur Halbzeitpause. Auch das ist ja nicht unüblich bei solchen Auftritten. Will ich jetzt auch gar nicht tiefer drüber diskutieren. Aber da hat so komplett das Feuer gefehlt. Und natürlich liegt es auch an der Mannschaft, die natürlich die Verantwortung hat, dann auch das Publikum mitzureißen und das Feuer eben zu entfachen beim Publikum. Aber da war von Anfang an, war da relativ wenig Feuer drin im Gesamtpaket FC Bayern. Also sowohl auf den Rängen als auch eben auf dem Platz bei der Mannschaft. Und das fand ich bemerkenswert.
Ja, das sicherlich auch. Man merkt natürlich, dass es insgesamt nicht rund lief und der Spielverlauf jetzt dann auch nicht viel hergegeben hat. Ja, wenn du natürlich jetzt mit Cancelo dann früh in Führung gehst, wird es dann vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Aber sei es drum. Lass uns nochmal kurz, weil du es vorhin schon angerissen hast, mit dem Restspielplan. Worauf kommst du unterm Strich jetzt für dich an? Ich habe ja bei uns jetzt im Blog, im Spielbericht auf Mason Roth geschrieben, dass es jetzt weniger darauf ankommt und die Eltern werden sich ja von euch noch daran erinnern, jetzt wirklich jetzt diesen Schönheitspreis noch zu erzielen in den nächsten Wochen. Ich glaube, das wird nicht mehr gelingen. Sondern, ja, du hast angesprochen, mit Bremen, Schalke und Köln würde ich jetzt einfach mal so drei Mannschaften sagen. Oder bleiben wir mal bei Köln und Bremen, hast du zwei Mannschaften, für die geht es wahrscheinlich um nichts mehr. Leipzig spielt noch ums internationale Geschäft, Schalke gegen den Abstieg, Schalke aber als Heimspiel. Und jetzt auch nicht die Mannschaft, die jetzt, also ähnlich wie Hertha jetzt dann die Sterne vom Himmel gespielt hat in den vergangenen Wochen, auch wenn sie jetzt am Samstag gewonnen hatten. Ich denke, worauf es jetzt wirklich ankommt, ist wirklich diese Arbeitssiegmentalität versuchen rauszugraben und mit ruhigem Kopf jetzt die nächsten Spiele dann anzugehen, wohl wissend, dass der jeweils ein Spiel oder ein Sieg mit einem Torunterschied an der Stelle reicht. In allen vier Spielen, dass du jetzt nicht mehr, glaube ich, die Ansprüche nochmal zurückschraubst und sagst, es geht jetzt nicht darum, Schalke, Bremen und von mir aus auch Leipzig aus dem Stadion zu schießen, sondern es geht darum, diese vier Spiele zu gewinnen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Ja, das ist genau die Einstellung, mit der man jetzt reingehen muss, weil du wirst von diesen Bayern in dieser Saison, da bin ich überzeugt von, kein Hurra-Fußball mehr sehen. Eine Ausnahme mache ich da vielleicht gegen Leipzig. Das wäre wieder so ein typisches Bayern-Ding, dass man dann im Topspiel sich eben dann doch nochmal irgendwie fokussieren kann und alles nochmal, wie du so schön immer sagst, alles nochmal raushauen kann. Was natürlich in Anführungsstrichen gefährlich ist, dass Borussia Dortmund jetzt noch drei Heimspiele hat. Gegen Wolfsburg, gegen Gladbach, gegen Mainz. Das sind alles Gegner, da traue ich dem BVB grundsätzlich natürlich zu, dass sie da stolpern könnten. Aber sie haben eine beeindruckende Heimform. Ich habe jetzt die Statistik nicht genau vor Augen, aber sie haben jetzt sehr, sehr viele Spiele zu Hause auch am Stück gewonnen. Wie gesagt, dieses Auswärtsspiel in Augsburg, das könnte auch nochmal so ein Knackpunkt werden für Dortmund. Aber grundsätzlich vom Restprogramm her auch da zumindest mal auf dem Papier alles darauf ausgerichtet, dass sie mindestens drei von vier Spielen gewinnen. Und dementsprechend, ja, glaube ich daran, dass es bis zum Schluss auch offen bleiben wird.
Ja, klar, Dortmund natürlich jetzt aus diesen vier Spielen drei Heimspiele. Gilt natürlich ähnlich, ne, mit Wolfsburg, Mainz. Je nachdem wird es für die auch dann nicht mehr um so viel gehen. Das kann ein Vor- oder kann manchmal auch sogar ein Nachteil sein, dass die jeweiligen Mannschaften dann einfach auch befreit aufspielen. Ich denke, was wir jetzt in den zurückliegenden Jahren, wenn es dann wirklich mal enger wurde, dann auch gesehen haben, es wird jetzt sehr darauf ankommen, dann einfach aus diesen Spielen dann wirklich dieses Ergebnis einfach auch rauszuholen. Und ich hoffe sehr aus Sicht des FC Bayern, dass es natürlich dann auch wieder mit Choupo-Moting ist. Man hat, glaube ich, heute auch wieder gemerkt, dass es ein Spieler ist, der den Münchner jetzt in dieser kompletten Rückrunde gefehlt hat. Gefehlt auch im Sinne dieser Konstanz, weil wenn Choupo gespielt hat, dann häufig, natürlich gehemmt ist jetzt ein harsches Wort, aber man hat ihm schon angemerkt, dass er jetzt nicht zu 100%ig fit ist. Und dieser Spieler, dieser Stoßstürmer, der aber eben auch mitspielen kann, der dann auch sich mal fallen lässt, dann den öffnenden Pass spielt, man hat es gegen City dann auch teilweise schon wieder gesehen gehabt, das ist ein Spieler, der fehlt in der jetzigen Form, in der jetzigen Verfassung, dass es einfach auch ein Zielspieler vorne drin ist, der dann auch Verteidiger auf sich zieht. Und man kann jetzt nur hoffen, dass er seine Verletzungsprobleme jetzt in den nächsten Tagen dann überwindet, dass er vielleicht im Jahr gegen Bremen schon wieder fit ist, aber dann spätestens in der Woche drauf gegen Schalke, dass es dann einfach auch wieder vorne drin eine Konstante gibt, die es dann auch einfacher macht für Tuchel, dann von dem taktischen Konzept her eine Vorgehensweise zu finden, die dann etwas runder ist im Vergleich zu den letzten Wochen.
Interessant, was mir gerade auch noch auffällt, ist, dass Bayern jetzt auch immer vorlegen kann. Also klar, wir haben gegen Hoffenheim gesehen, dass es natürlich auch in die Hose gehen kann und dass man dann Dortmund vielleicht auch nochmal so einen extra Funken Motivation mit reinschieben kann. Aber man liegt jetzt gegen Bremen beispielsweise in Bremen am Samstag um 18.30 Uhr vor. Dann ist Dortmund am Sonntag dran gegen den VfL Wolfsburg 17.30 Uhr. Am nächsten Spieltag spielt Bayern dann gegen Schalke am Samstag um 15.30 Uhr. Dortmund legt dann im Topspiel gegen Gladbach, das Topspiel ist auch schon wieder so ein Ding, Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr nach. Und dann hast du am vorletzten Spieltag Bayern gegen Leipzig am 20.05. um 18.30 Uhr und dann Augsburg gegen Dortmund am 21.05. um 17.30 Uhr. Und der letzte Spieltag ist ja dann synchron. Aber an diesen drei Spieltagen hat Bayern jeweils die Gelegenheit, vorzulegen und natürlich auch nochmal den Druck auf Dortmund zu erhöhen. Das kann unter Umständen dann auch ein Vorteil sein, weil wie wir an diesem Spieltag auch gesehen haben, es ist natürlich auch eine kleine Drucksituation für Bayern gewesen, ne? Also dieses, sie wissen, dass sie nicht in Form
klar,
sind.
Klar, es war jetzt die Chance, sagen wir mal relativ unerwartet, auch wenn ich jetzt das Spiel der Vorwoche der Bochumer gesehen habe, natürlich relativ unerwartet, die Tabellenführung wieder zu übernehmen.
Genau, und das macht natürlich dann auch mental was mit dir, zumal du gerade weißt, du bist nicht im Flow. Also wenn das jetzt, wenn Bayern im Flow gewesen wäre, wenn sie gerade in Form wären, dann wäre das ja kein Thema gewesen. Dann hätten sie Hertha heute locker weggefiedelt und fertig ist. Das ist für Bayern jetzt keine besondere Situation, wo sie regelmäßig scheitern. Aber mit diesem Druck im Hinterkopf und mit dem Wissen, dass man aktuell eben nicht so locker flockig durchspaziert durch die Bundesliga, hat das natürlich auch nochmal mental was mit einem gemacht. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, wenn Bayern es schafft, wirklich jetzt auch in den nächsten beiden Spielen, die sie gewinnen müssen gegen Bremen und Schalke, wenn sie die Spiele jeweils gewinnen, dann haben sie schon auch die Chance, Dortmund zumindest mal unter Druck zu setzen, dass sie vielleicht doch mal wieder federn lassen zu Hause und vielleicht doch mal gegen Wolfsburg oder Gladbach daheim patzen. Das ist zumindest die Chance, die dahinter steht, sagen wir es so.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann würde ich sagen, beobachten wir das jetzt natürlich weiter, wenn hier im Podcast ist, natürlich dann nach der Partie gegen Bremen dann auch wieder darüber sprechen, wie es jetzt konkret aussieht. Ich kann jetzt nur hoffen, dass der Sieg jetzt etwas Selbstvertrauen zurückbringt. Ich kann gerade schon einstreuen, dass ich jetzt gesagt habe, großspurig, ich hoffe, dass Schupo wieder zurückkommt. Tuchel hat ja gerade zumindest auf der PK nochmal auf die Erwartungsbremse getreten, hat gesagt, dass das Knie von Choupo-Moting immer wieder reagiert und das sind jetzt erstmal keine so guten Zeichen, dass er jetzt vor einem kurzfristigen Comeback steht. Von daher werden wir mal abwarten, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Wir begleiten es natürlich hier. Justin, vielen Dank für deine Analyse.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, servus.
Servus.
Mia San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.